Dass ich DJ werde, war auch überhaupt nie mein Plan, sondern ich bin da ganz, ganz, ganz aus Versehen reingestolpert. Sehr, sehr wichtig, weil ich ehrlich gesagt Remixe viel, viel lieber mache als eigene Produktionen. Da man sich quasi bei Remixen ja immer schon das, was einem vom Song gefällt, das Beste raussuchen kann und dann sozusagen in seiner Art und Weise umformen kann. Das liebe ich einfach total.
Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
Electronic Germany, Folge 19, der Podcast. Christian Arndt aus Zürich und
Stefan Müller, alias DJ EastEnders in Berlin. Hallo, willkommen.
Stefan, du hast ein ziemlich spannendes Interview gemacht mit Eva B. Wie ist es denn dazu gekommen?
Eva B. hat vor kurzem aufgelegt bei der Präsentation von Dr. Motte und seinem Rave the Planet Projekt. Und sie ist eine Ur-Berlinerin und so viele Ur-Berlinerinnen im DJ-Business gibt es ja gar nicht. Sie kann also aus ihrer Perspektive viel erzählen, wie sich das Clubleben in den vergangenen 20, 25 Jahren in Berlin verändert hat. Und sie legt seit 22 Jahren professionell auf. Und das ist auch ihre Haupteinnahmequelle. Das heißt also, sie ist wirklich DJ durch und durch und macht es seit mehr als 20 Jahren in Berlin.
Und sie ist auch Mutter und sie ist nicht so richtig im Four-to-the-Floor-Techno-Business unterwegs. Also mit anderen Worten, da gibt es einige spannende Themen. Ich würde sagen, lassen wir das doch einfach jetzt mal abfahren mit deiner ersten Frage.
Electronic Germany, der Podcast, zu Gast bei Eva B. in Berlin im Prenzlauer Berg. Und von hier sieht man einen Club, den es leider nicht mehr gibt. Das Icon war hier um die Ecke von dir in der Kanzianstraße. Hat es für dich eine Bedeutung gehabt, das Icon?
Also das Icon war natürlich für mich super praktisch und mit der kürzeste DJ-Weg-Job, den ich zu gehen hatte. Es war sehr schön. Außerdem mag ich den Lars und Pamela sehr gerne und ich war selber extrem gerne Gast da und habe da gerne aufgelegt und finde es natürlich extrem schade, dass es das Icon so nicht mehr gibt.
Lars und Pamela, man muss dazu sagen, die machen mittlerweile den Club Gretchen in der Obentrautstraße in Kreuzberg und Pamela Schobes ist außerdem die Chefin der Club Commission in Berlin. Mit der werden wir in den nächsten Wochen auch eine Podcast-Ausgabe aufnehmen. Aber die stehen sozusagen für alle Stile außerhalb von Four to the Floor. Das war ja damals auch schon so sehr viel Drum Bass, sehr viel Leftfield sozusagen.
Genau, also wird eigentlich voll mein Ding. Deswegen war ich da auch so wahnsinnig gerne und ich finde es auch toll, dass die nach wie vor, also dass es einen Laden gibt wie das Gretchen, was eben auch andere Musik bedient und das finde ich in Berlin extrem wichtig, weil es zurzeit für mich ein bisschen zu einheitlich und eintönig ist. Deswegen, Gretchen, Hut ab.
Da hätte ich auf jeden Fall sowieso noch danach gefragt, wo du sozusagen die Zukunft siehst des Clubgeschehens jenseits von Four to the Floor. Aber dazu kommen wir noch zur Frage erst nochmal zurück in die Vergangenheit, in die 90s. Es gab unter anderem einen Laden in Mitte des Donuts oder Delicious Donuts und soweit ich weiß, liegen da auch so deine Anfänge. Mhm,
ganz genau. Also Delicious Donuts war im Prinzip mein erstes Wohnzimmer, Club-Wohnzimmer, wo ich meine ganze Inspiration musikalisch herbekommen habe, wo ich alle DJ-Kollegen, mit denen ich jetzt immer noch befreundet bin, her habe und mich dem Sonar-Kollektiv angeschlossen habe, was aus dem Jazzanova-DJ-Team entstanden ist.
Jazzanova haben da im Prinzip angefangen, als sie noch gar nicht Jazzanova hießen. Es waren einzelne DJs, es waren aber auch Leute wie der lächelnde Schamanen, der da aufgelegt hat. Und ich glaube, das Donuts tauchte auch auf in diesem Film, den es im vergangenen Jahr gab, über die Türsteher, dieses Berlin Bouncer. Da war, glaube ich, dieser eine Türsteher, der hatte da auch mal gearbeitet.
Ja, genau. Frank Künster, den kenne ich auch daher. Das war einer seiner ersten Clubs, wo er gearbeitet hat. Ben Klock, den man jetzt kennt als großen Techno-DJ, stand hinter der Bar und hat mir die Drinks gemacht. Und unser DJ Dixon hat da seine ersten Freestyle-Anfänge gehabt. Also es ist ein Laden, der auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante und besondere musikalische Leute hervorgebracht hat.
Das sind jetzt alles Männer, die du genannt hast. Wie war das als Frau da irgendwie zu arbeiten und aufzulegen?
Also gearbeitet habe ich als DJ im Delicious Donuts erst sehr viel später, als auch gar nicht mehr als Donuts war, weil ich war damals halt erst 17, 18 und war im Original Donuts halt Gast. Und dass ich DJ werde, war auch überhaupt nie mein Plan, sondern ich bin da ganz, ganz, ganz aus Versehen reingestolpert. Und das hat auch mit dem Donuts zu tun, weil ich mich in einen von den DJs da verliebt habe und zu Hause seine Plattensammlung hoch und runter gehört habe und er irgendwann ein Doppelbooking hatte und gesagt hat, okay, Eva, hier fängst in der Akbar Lounge an, ich muss erstmal zu einer Radiosendung. Du kennst ja die Platten mittlerweile und dann habe ich gedacht, okay, mach ich mal und tja, das war der Beginn, weil es mir gefallen hat und ich dachte, das fühlt sich gut an und ja, dann war ich aber tatsächlich in diesem Genre und in diesem Bereich oder auch in diesem Umfeld erstmal weit und breit die erste Frau, interessanterweise.
Diese Akbar Lounge war das Hackische Höfe?
Retzkystraße.
Okay, also gar nicht weit von hier.
Genau. Und da hat zum Beispiel Alex Bark von Jessanova auch als Türsteher angefangen und der DJ, den ich meine, in den ich mich verliebt habe, war Stefan Rogall. Damals hieß er Phantom 309, hatte eben auch einen eigenen Abend in der Akbar Lounge und im Delicious Donuts.
Wie ist es denn für dich weitergegangen? Also ab wann hast du angefangen aufzulegen?
Das war dann 1996, 97 und da, ja genau, wie gesagt, dann hat mir das gefallen an der Akbar Lounge und dann habe ich angefangen, Platten zu kaufen und habe einen eigenen Abend gehabt in der Akbar Lounge. Dann waren wiederum Leute da von anderen Clubs, die mich gehört haben und gut fanden. Und damals ging es halt wirklich noch so, da sind die kleinen Clubbetreiber oder Barbetreiber durch die Nacht gezogen und haben tatsächlich gehört, wer legt so auf, weil es war ja noch nie so nicht so ein Überfluss wie heute da. Und Internet war ja auch noch kein Thema und da war noch richtig, man ist rumgezogen und hat sich die Leute angehört und hat gesagt, dich finde ich klasse, willst du bei mir einen Abend haben? Und so bin ich halt in Berlin von Club zu Club gestolpert und hatte eigene Abende und habe mir dann sozusagen was aufgebaut.
Produktion, wann ging das los?
Das ging 2002 los. Und zwar habe ich auch jemanden kennengelernt, der hat ein eigenes Studio und auch Musik produzieren. Also wie gesagt, die Dinge, also habe ich alle nicht vorgehabt, die sind irgendwie so auf mich zugekommen und er hat irgendwie gedacht, Mensch, als DJ muss man doch heute auch Musik rausbringen, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und ich so, ja okay, können wir mal versuchen. Und dabei ist dann die erste EP für Sonar-Kollektiv rausgekommen, Below. Und dann fand ich das dann auch ganz spannend und habe auch angefangen, mir die Musikprogramme selber beizubringen. Also ich arbeite mit Logic und habe dann angefangen, mit einem Freund auch, Boris Meinhold von Mikaton, meine Sachen zu produzieren und mein erstes Album bei Sonar-Kollektiv rauszubringen.
Und auf diesem ersten Album gibt es einen Gast aus Neuseeland, aus Wellington, von Fat Freddy's Drop, die ja demnächst jetzt gerade wieder bei uns auftauchen, den neuseeländischen Sommer verlassen mit einem neuen Album. Damals waren die noch ja ganz frisch, sind auf Sonar-Kollektiv auch erschienen. Wie hast du die oder wie hast du den Sänger damals sozusagen für deine Produktion gewinnen können?
Also Daniel Best, ne, das muss man ihm zugute halten, er ist halt echt auch ein richtig guter Talente-Scout und er hat Fat Freddy's Drop quasi für Berlin, für Deutschland entdeckt und hat die Jungs damals, ja vor gut 20 Jahren, eingeladen nach Berlin und zwar ins Café Moskau und ich habe im Vorprogramm für die aufgelegt, was sich dann auch durchgezogen hat die nächsten Jahre. Und da waren 50 Gäste und auf der Bühne waren 12 Leute. Es war schon sehr interessant, aber es war für mich einer der magischsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe. Es war so eine wahnsinnig intensive Atmosphäre und also der Sänger, wenn man den jemals gehört oder gesehen hat, dann das ist einfach magisch und ich habe ganz klassisch nach dem Konzert gesagt, hallo, ich bin Eva B., ich bin auch auf dem Sonar-Kollektiv, ich würde total gern mit dir eine Nummer zusammen machen, ich habe natürlich schon was vorbereitet. Und er hat gesagt, ja, und dann habe ich ihm lustige kleine Gage gegeben und dann sind wir am nächsten Tag in Kreuzberg in ein Aufnahmestudio gegangen und dann weiß ich auch noch, der ist, war halt irre schüchtern und er fand genau das Playback auch gut, was ich gemacht habe und stand die ganze Zeit mit dem Gesicht zur Wand und hat gesungen, weil das Lied, also der Text, den er geschrieben hat, war auch für seine Freundin, die er halt damals extrem vermisst hat, weil die da auch schon ziemlich viel auf Tour waren. Und deswegen freue ich mich besonders, auch so ein intensives Liebeslied von ihm bekommen zu haben.
Also die Rede ist von Joe?
Joe Dukey, genau.
You know, it's been a while since I've seen you. I lost count of how many days it's been. But when I'm with you once again, those days won't mean a thing. Shadows on the ground keep on reaching, and the leaves of summer bloom all around. I'll be walking through your dreams when you sleep at night. Keep the fires burning bright. Deep is your faith in love. Would you lie for me? Hold the line for me. How deep is your faith in love? Would you wait for me? Save a place for me. How deep is your faith in love? Sun-kissed the morning dew. I just can't wait to be with you. And there's nothing so fine as the look in your eyes. There is no memory of time. Like the sun-kissed the morning dew. I just can't wait to be with you. I just can't wait. How deep is your faith in love? Would you lie for me? Hold the line for me. How deep is your faith in love? Would you wait for me? Save a place for me. How deep is your faith in love?
Und jetzt haben wir auch gerade, also ich habe ja mit DJ Klee von den Martini Press auch ein anderes Projekt, Loyoto, und wir haben gerade für Fat Race Drop einen Remix gemacht. Und genau, dadurch kam jetzt die Verbindung auch wieder ein bisschen intensiver zustande.
Stefan, ich finde es ja sehr, sehr spannend an eurem Gespräch, und ich muss zugeben, dass mir dieses Fun Fact bis jetzt auch entgangen ist, dass Eva B. lieber Remixes macht als Eigenproduktionen. Wie begründet sie denn das?
Ja, sie hat ein Faible für ganz bekannte Stimmen, aber auch bekannte Produzenten. Und es ist natürlich aus DJ- und Produzentensicht natürlich immer eine Spur spannender, mit Leuten oder von Leuten was zu remixen, die einfach bekannt sind. Und wir haben ja da ein Beispiel, über das wir gesprochen haben, nämlich
Giorgio Moroder. Ja, ich war ziemlich baff, weil ich bin ja zugegebenermaßen eigentlich schon immer Moroder-Fanboy gewesen, auch in Zeiten, als das noch nicht so hip war. In der Techno-Community macht man sich damit wahrscheinlich nicht so viele Freunde, Aber ihm wurde ja vor, ich glaube, ziemlich genau 7 Jahren von einem französischen Electro-House-Duo ein monumentales musikalisches Denkmal gesetzt.
Genau, von den beiden Jungs von Daft Punk. Und die sind natürlich auch Fanboys gewesen, obwohl sie ja erst viel später geboren sind, beziehungsweise erst Mitte der 70er geboren worden sind. Aber das tut der ganzen Sache natürlich keinen Abbruch, wenn man da sich anguckt, okay, wir haben von Paris aus einfach mal gecheckt, wer waren denn die großen Einflüsse auf elektronische Musik und sind dann natürlich auf den Sound of Munich gekommen und Giorgio Moroder.
Ja, klar. Ja, und es gab aber auch ja nicht nur den Sound of Munich, sondern einer der beiden Daft Punker, das musste ich allerdings auch erst nachlesen, ist tatsächlich der Sohn von Daniel Vanguard, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, also Daniel Bangalter, und das ist der Vater, und das war der Manager einer Disco-Formation, die nannte sich Ottawan. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber ich habe das, glaube ich, da bin ich noch mit der Trommel um den Christbaum gelaufen. Dieses Stück hieß D-I-S-C-O. Und das war so richtig cheesy. Und so, das war so ein bisschen der Nachklapp der Disco-Welle 80, 81. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Daniel Vanguard wahrscheinlich auch Giorgio Moroder bei irgendeiner Fernsehsendung mal getroffen hat. Jedenfalls, dass sie sich gekannt haben.
Ja, genau.
Und dieses spielerische, ich weiß nicht, wie du zu Daft Punk stehst, aber ich bin großer Fan von diesem etwas kirmes-kitschigen Ästhetik. Auch die Helme und so weiter, das hat ja auch so ein bisschen was von Space-Pop-Rock der 70er Jahre. Also irgendwie finde ich das spannend und da knüpfen sie natürlich auch bei Moroder an. Und da hat EVB irgendwie auch angedockt.
Ja, man muss dazu nochmal sagen, darauf habe ich sie auch angesprochen, Giorgio Moroder ist ja durch den Daft Punk-Hype natürlich auch selbst wieder aktiv und hat ja wirklich große Säle gefüllt und überall gespielt im Nachklang zu dieser Daft Punk-Produktion. Also er ist, man kann sagen, er ist in gewisser Weise wiederentdeckt worden. Und dazu passend hat die Süddeutsche Zeitung gestern eine große Geschichte geschrieben über Rod Stewart und Konsorten, die es mit über 70 immer noch in die Säle treibt. Und warum das eigentlich so ist, die Antwort war klar. Es wird eben nur noch Geld verdient durch Live-Performances. Und wenn man eben so agil ist wie die Herren Rod Stewart oder Giorgio Moroder und das ganz toll findet, vor Publikum aufzutreten und die Leute wirklich dann auch zu begeistern, dann ist da ja gar nichts gegen zu sagen.
Ja, finde ich auch. Und speziell bei Moroder, der sich ja selbst auch so ein bisschen selbstironisch als ältester DJ der Welt bezeichnet und der tatsächlich auch auflegt mittlerweile, vielleicht auch aus Budgetgründen, weil so ein großes Orchester oder eine Big Band oder 5 Keyboarder und 3 Drummer, das kostet ja auch ein bisschen Geld. Aber Giorgio ist back und scheint auch recht fit und gesund zu sein. Und ich an der Stelle würde ich jetzt zurück zu eurem Interview kommen und mal hören, was Eva eigentlich zu Giorgio zu sagen hat.
Ja, Giorgio Moroder, das ist auch sehr interessant. Und zwar von unserer gemeinsamen Bekannten Claudi, der ihre Freundin Fanny Chow ist eine Frau, die öfters auf Ibiza arbeitet. Und dort wiederum hat sie einen Typen kennengelernt, der ein Label führt. Und Arthur Neuwirth heißt der, und der wiederum hat irgendwann mal die ganzen, also nicht alle, aber ziemlich viel musikalische Rechte von Giorgio Moroder abgekauft. Und beziehungsweise Giorgio Moroder hat gesagt, hier, nimm, also dem, der hat so viel Musik in seinem Leben ja auch gemacht, macht was draus, ihr jungen Leute. Und da hat sie mich wiederum gefragt, ob ich Lust darauf hätte, und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, und dann hatte ich plötzlich on the radio auf meinem Computer und habe daraus halt einen Remix gemacht, und es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Den würden wir gerne auch im Podcast spielen. Das ist eine ganz gute Stelle, wo wir den, glaube ich, mal jetzt hier droppen. On the radio, Giorgio Moroder im EVB Remix.
Danke.
Giorgio Moroder on the radio hier im Podcast Electronic Germany im Eva B. Remix. Und wir sind, oder ich bin hier zu Gast bei Eva B. in Berlin im Prenzlauer Berg. Diese Remixe, wie wichtig sind die dir?
Sehr, sehr wichtig, weil ich ehrlich gesagt Remixe viel, viel lieber mache als eigene Produktionen. Da man sich quasi bei Remixen ja immer schon das, was einem vom Song gefällt, das Beste raussuchen kann und dann sozusagen in seiner Art und Weise umformen kann. Das liebe ich einfach total. Und gerade wenn man halt Vocals hat, dann arbeite ich halt auch extrem gerne mit Vocals.
Was hat dich jetzt an dieser Radio, on the Radio Nummer insbesondere inspiriert? Oder was hat dir daran sehr gut gefallen?
Naja, klar, der Gesang und die Bassspur und der eine Synthi, der natürlich typisch Giorgio Moroder auch ist.
Der ja jetzt auch wieder selbst unterwegs ist, live. Hat er sich dazu eigentlich mal geäußert? Hat er dazu was gesagt?
Nö, natürlich nicht. Ich glaube, das ist dem ziemlich schnuppe. Der freut sich einfach, dass das alles noch irgendwie benutzt wird. Aber ja, was weiß ich, wie viel Remixe es auch davon schon gibt. Also von daher ist es wahrscheinlich jetzt für den nichts weiter.
Was hat dich generell inspiriert, wenn man so wirklich weit zurückgeht in die Plattensammlung, die du vielleicht von deinen Eltern gehört hast oder von Freunden oder von wem auch immer? Also ältere Sachen, die dich inspiriert haben, musikmäßig.
Also mein Vater ist extremer Plattensammler und ja, bei dem in seinem Schrank habe ich mich bedient. Also er ist natürlich klassisch für die Generation so Rolling Stones und Santana und Bob Dylan und so, mag ich auch alles ganz gerne. Aber ich bin tatsächlich bei den Beatles hängen geblieben und das ist eine Band, die mich bis heute inspiriert und die ich liebe und die ich nach wie vor auch stundenlang hören kann. Ja, das ist so mein von ganz früher meine Inspiration.
Und wenn man sich hier umschaut, dann kann man das wirklich auch optisch sehen, denn in deinem Kastenfenster stehen die Figuren der Beatles und sind natürlich auch im Hintergrund hier auf einem Bild zu sehen. Also das scheint wirklich eine große Inspiration zu sein. Vielleicht gibt's ja da die Möglichkeit, auch mal irgendwie ein Bootleg zu machen. Würde dich das interessieren, so ein Edit, irgendwie Beatles-Edit?
Ach ja, also ich habe neulich aufgelegt und wieder eine Platte in meinem Schrank gefunden. Da war quasi All the Lonely People mit Tanya Stevens It's a Pity zusammengewurschtelt und das war so gut gemacht, dass ich dachte, oh, sowas hätte ich auch mal Bock.
In einem etwas älteren Interview mit dir, ja, da hat jemand die Frage gestellt nach den Formaten, nach MP3 versus Vinyl. Und da hast du damals, glaube ich, gesagt, irgendwie Vinyl ist dir schon wichtig, mit Vinyl aufzulegen. Jetzt sind wieder ein paar Jahre vergangen. Und als ich dich das letzte Mal gesehen habe, auflegenderweise, nämlich bei der Launch-Veranstaltung von Dr. Motte und Rave the Planet, hast du, wie so viele auch, mit Recordbox aufgelegt, also mit einem USB-Stick. Also elektronisch, ohne Vinyl, wie siehst du das mittlerweile, die ganze Diskussion um Formate und Vinyl versus MP3?
Also diese Diskussion finde ich langsam ermüdend, aber ich kann nur halt meine Meinung dazu sagen, ich liebe Schallplatten und ich versuche, wenn ich weiß, da ist eine anständige Anlage und anständige Plattenspieler und es gibt die Möglichkeit, irgendwie Musik zu spielen, die ich auf Platte habe, dann mache ich das extrem gerne, da das aber dann heutzutage nicht immer der Fall ist und Plattenspieler auch sehr, sehr selten dann nur noch irgendwo anständig stehen. Und auch praktischerweise, natürlich gehe ich dann zu so einer Dr. Motte-Veranstaltung nicht mit drei Koffern, sondern das ist dann schon einfach, ich bin dann einfach auch pragmatisch. Und hab auch quasi elektronische Hausmusik und so weiter, auch kaufe ich mir auf Vinyl eher gar nicht mehr, weil ich da auch nichts Besonderes mehr finde, sondern dann sammle ich das halt irgendwie da auf dem USB-Stick, aber das ist für mich dann auch okay.
Nur zu Bandcamp, Beatport oder andere Portale?
Ja, Beatport habe ich schon seit 4 Jahren nicht mehr angerührt. Bandcamp benutze ich irgendwie auch nicht. Bei mir kommt es zusammen durch, entweder werden Sachen geschickt, wo ich vielleicht mal was entdecke, aber ich habe auch angefangen, wieder meine ganzen alten CDs mal durchzukramen und Sachen zu überspielen, oder ich digitalisiere von Platte auf meinen Rechner, also so, nee, die ganzen Portale außer mal iTunes benutze ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ein anderes Thema ist, dass viele DJ-Frauen keine Kinder haben. Bei dir ist es anders, du hast ein Kind. Wie würdest du es rückblickend sehen? Hast du dadurch sozusagen mal eine Phase gehabt, wo du dann einfach weniger auflegen konntest und hast dann danach aber gesagt, okay, jetzt geht's aber wieder richtig los? Oder wie war das?
Ja, na also, ich wollte immer ein Kind haben und es stand dann für mich auch nicht zur Debatte, darauf verzichten zu wollen wegen dem Beruf. Das ist ja natürlich Quatsch. Ich bin dann halt schwanger geworden, habe bis zum 6. Monat auch noch gespielt und dann habe ich eine Pause gemacht, bis das Kind 6 Monate alt war und dann habe ich wieder angefangen und habe mich so langsam wieder reingetastet. Also ist halt alles möglich. Aber das Ding ist tatsächlich, ich habe auch noch mal jetzt so drüber nachgedacht. Ich kenne tatsächlich ziemlich viel DJ-Frauen, die Kinder haben. Ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, also das ist dann, glaube ich, doch nicht so abzutun, dass das nicht möglich ist, sondern wie gesagt, ich kenne auch sehr, sehr viele. Es ist halt einfach auch so, natürlich denkt man manchmal, oh Gott, schon wieder weg. Aber Kinder merken ja auch, ob man glücklich ist und zufrieden und ausgelastet und dementsprechend kommt man ja auch mit einer guten Energie wieder nach Hause.
Auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 2020, das ist sozusagen gerade hier der erste Monat eines neuen Jahrzehnts. Wohin siehst du die Clubkultur steuern?
Also ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich sehe die für mich, ja, also für mich persönlich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, in ein uninteressantes Dasein steuern, so im großen Ganzen, ja, also mir fehlt definitiv in der Stadt die Abwechslung und die Vielfalt und einfach verschiedene musikalische Inspirationen auch, also was jetzt nur so wirklich das Club-Treiben betrifft. Also weiß ich auch nicht. Ich war mal im Kater Blau oder mal im Sisyphos oder im About Blank und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin von Floor zu Floor gegangen und konnte jetzt auch nicht mehr sagen, okay, der spielt das und der spielt das und der ist jetzt besonders für das, sondern es war für mich alles leider alles sehr, sehr, sehr belanglos, weiß nicht, ob ich, also es, ja, so habe ich es halt empfunden.
Um dem Ganzen noch einen konstruktiven Aspekt trotzdem auf den Weg zu geben, also ich würde dir noch einen Wunsch freigeben, einen Titel, den du spielen darfst aus eigener Produktion oder was gerade erschienen ist, was du erwähnt hast. Du hast ja gerade auch eine aktuelle EP draußen auf Pokerflat.
Ach ja, da würde ich wahnsinnig gerne die Light hören. Auf Pokerflat ist es rausgekommen, auch auf der Vex Only Edition, was ich besonders schön finde natürlich. Und ja, mag ich sehr das Lied und kam auch sehr gut an.
Vielen Dank, Eva B. und alles Gute für das nächste Jahrzehnt oder das jetzt startende Jahrzehnt.
Dankeschön, dir auch.
Danke.
Dann kommen wir vielleicht jetzt zum Ende der 19. Folge unseres Podcasts nochmal auf aktuelle Aufreger und Themen zu sprechen. Und da gibt es ja in Berlin vor allen Dingen eins im Moment. Vom KitKat haben wir schon gesprochen. Stefan, was ist denn das andere große Thema in der Clubszene in Berlin im Moment?
Ja, der Club Riesmühle, der ist in Treptow, ganz in der Nähe der Sonnenallee Neukölln, S-Bahn-Station heißt Sonnenallee. Estrell Hotel ist da ganz nah, das kennen sehr viele, weil es das größte Konferenzhotel, glaube ich, in ganz Deutschland oder in ganz Europa ist. Und die Griesmühle hatte sich da eingerichtet in den vergangenen Jahren als Underground-Location, die sehr, sehr beliebt war. Du warst selbst dort auch bei einem Auftritt von
eines Frankfurters, Anthony
genau
Water.
Genau, da kannst du. Jetzt war auch gerade, wenn wir das hier aufnehmen, gestern Abend dort die große Clubnacht im Rahmen des CTM-Festivals in der Griesmühle. Ja, und die Griesmühle hat wiederum keine Verlängerung ihres Mietvertrags bekommen. Grundstückseigentümer ist interessanterweise österreichische Sparkasse. Ich glaube, die heißt Erste Bank offiziell. Und jetzt hat in der vergangenen Woche sogar eine Demo stattgefunden, um eben die Griesmühle zu erhalten und Die Geschichte ist ja so ähnlich wie bei anderen Locations, dass man sich immer wieder von Vierteljahr zu Vierteljahr von Mietvertragsverlängerung zu Mietvertragsverlängerung hangeln muss. Das ist halt leider so bei einigen Clubs. Das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation, wenn das Damoklesschwert über einem schwebt nach dem Motto, ja leider ist jetzt Schluss bei euch. Und da war jetzt gar nicht das Problem, dass es irgendwie zu laut war, wie bei den anderen Clubs, die ja da in der Nähe waren, wo es dann immer Anwohnerproteste gab. Das war nicht der Punkt bei der Griesmühle, sondern es ist einfach eine Frage, was wird mit dem Grundstück in Zukunft passieren? Mhm. Werden da Bürogebäude drauf gebaut oder wird es einfach underground bleiben?
Aber darf ich da mal einhaken, Stefan? Es gibt ja zwei Fragen stellen sich da mir. Erstens, wusste man das nicht schon länger? Also hätte die Griesmühle da nicht mehr Lobbyarbeit machen müssen? Und zweitens, die Club Commission hat ja zu diesen Themen immer was zu sagen. Was sagen die denn und was gibt's denn? Gibt's denn irgendwelche Lösungsvorschläge?
Also die Lösungsvorschläge sehen so aus, dass man jetzt erstmal in Österreich bei den Eigentümern des Grundstücks, sprich dieser Sparkasse bzw. Erste Bank, das ist aber die österreichische Sparkasse, für sich selbst Werbung machen will nach dem Motto, wir wollen euch mal erzählen, was wir hier überhaupt kulturell leisten. Das ist euch ja vielleicht in Wien gar nicht so bekannt. Ihr denkt wahrscheinlich einfach, da ist irgendwas, wo am Wochenende getanzt wird, aber welchen kulturellen Zusammenhang das darstellt, dass es eben dort nichts Vergleichbares gibt, dass viele sogar sagen, Mensch, eigentlich ist die Griesmühle sowas wie das neue Bergheim.
Ui.
Es ist sehr underground, es ist gleichzeitig aber sehr nett, auch im Sommer mit einem großen Außenbereich. Es ist gut erreichbar durch diese S-Bahn-Station Sonnenallee direkt um die Ecke. Es gibt tolle Veranstaltungen wie Mother's Finest von Silvi Marx und ihren Mitstreitern. Deshalb muss man einfach ja, jetzt Werbung in Eigensache betreiben. Es sind ja vielleicht irgendwelche Investmentleute, die weit weg sitzen in Wien und überhaupt keinen Plan haben. Vielleicht sollte man die auch einfach mal einladen. Ich finde es sowieso immer interessant, als wir damals im Tanzhaus West eine Veranstaltung hatten und da auch ähnliche Themen aufkamen nach dem Motto, wir wissen nicht genau, wie die Stadt uns eigentlich sieht und ob die uns überhaupt unterstützen. Dann habe ich gesagt, Mensch, dann versucht doch mal wenigstens Leute einzuladen, die selbst früher in die Club gegangen sind. Ja, die einfach ein Faible haben für Clubkultur und die vielleicht sagen, wenn sie erstmal da sind, ah, cool, das macht ihr hier. Ist doch super, das muss man unterstützen.
Also meinst du, dass der Sparkassendirektor aus Wien kommen wird und dann auch mächtig upraven oder, Entschuldigung?
Man weiß nie, weißt du, du findest, meiner Meinung nach findet man in jeder Institution mittlerweile, wir haben das Jahr 2020, Leute, die früher selbst mal Raver waren, ja, und die dann vielleicht doch nochmal irgendwie ihr Herz entdecken und sagen, Mensch, das müsste man doch weiter unterstützen, ja, also das muss doch machbar sein.
Okay, aber konkret gibt es jetzt noch nichts, also es gäbe auch zum Beispiel keinen Plan B mit irgendeiner Ausweichlocation, wie es ja zum Beispiel die Tille in Leipzig, die wussten jetzt schon letztes Jahr, dass sie spätestens 2020 raus müssen und haben sich halt rechtzeitig um eine Ersatzlocation gekümmert und zwar mit der Stadt zusammen, was ich irgendwie auch richtig gut fand. Da würde ich mir natürlich von der Berliner Stadt oder Landesregierung auch wünschen, da Unterstützung angedeihen zu lassen. Ich weiß, das ist schwierig in so einem angespannten Immobilienmarkt, aber ja.
Man muss sagen, Klaus Lederer hatte ja auf besagter Veranstaltung Rave the Planet von Dr. Motte sogar einen kleinen Auftritt, wo er natürlich in die Presse gesprungen ist in Sachen Clubkultur und gesagt hat, er als Kultursenator möchte auf jeden Fall den Bestand der Clubs erhalten. Und das war ja auf jeden Fall ein Statement. Man darf nicht vergessen, im nächsten Jahr 2021, also 2021, sind in Berlin auch wieder Neuwahlen. Das heißt also, es fängt jetzt schon so an, dass natürlich ein Klaus Lederer als Kultursenator von der Linkspartei in den Wahlkampfmodus geht und natürlich sich erhofft, wenn er sich positiv äußert gegenüber den Clubs, was er ja auch schon getan hat, was es KitKat betrifft und eben andere Locations, dass er dann natürlich auch dann punkten kann bei entsprechend jüngeren Wählerinnen und Wählern. Aber es ist ja seien ja unbenommen. Es ist ja auf jeden Fall ein interessantes, wichtiges Statement.
Absolut. Aber wir haben ja sowieso vor, in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen ausführlicher auf dieses ganze Thema einzugehen. Das wird uns noch beschäftigen, richtig? Das Thema zum
Genau, wir haben hier Club, ich hatte es im Podcast im Gespräch mit Eva B. auch erwähnt. Eine der Bekannten von ihr ist ja die Vorsitzende der Berliner Club Commission, nämlich Pamela vom Club Gretchen. Und mit ihr habe ich auf jeden Fall schon ein Interview vereinbart über die aktuelle Situation in dem Berliner Club.
Sehr cool, da sind wir ja schon jetzt hier bei der Vorschau so ziemlich am Ende angekommen für heute. Ich kann noch beisteuern, dass ich die letzten Tage nochmal mit Alex Azari vom MoMEM gesprochen habe. Auch dazu werden wir in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher drauf eingehen. Es sieht wohl jetzt so aus, dass es eine wie auch immer geartete, wie sagt man das heute so schön, Pop-up-Eröffnung zur Musikmesse geben soll. Das Fördergeld, das Darlehen der Stadt ist auf dem Konto der MoMEM, des MoMEM-Vereins. Die Handwerker rücken demnächst an. Dazu werden wir aber dann noch detaillierter sprechen. Das wird immerhin, das müssen wir nochmal, die übernächste wahrscheinlich, das wäre dann Januar Entkernung, Februar, wobei der Januar bald zu Ende ist, Februar Baumaßnahmen und März Feinschliff. Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan, aber wie gesagt, das wird immerhin das erste Museum weltweit für elektronische Musik. Ein Beatles-Museum gibt's ja schon, ein Hendrix-Museum gibt's auch schon. Es wird sicherlich auch noch irgendwo auf der Welt ein Jazz-Museum und ein Blues-Museum. Das war ich, da war ich schon in Chicago. Aber ein Museum für elektronische Musik, dass das in Frankfurt steht, das wäre natürlich schon ein wichtiges Signal und das wird kommen. Und ja, dazu in einer der nächsten Folgen mehr, Stefan.
Genau, und auch dann auf jeden Fall ausführliche Infos und ein exklusives Interview mit eben Dr. Motte alias Matthias Roing zu seinem Rave the Planet Projekt, was ja schon seit Mitte Januar jetzt läuft, und zwar in der Mall of Berlin. Da ist einiges hingewandert aus der 90s-Ausstellung in zwei Container und dort kostenlos zu besichtigen. Also die ganzen Exponate in Sachen Love Parade, die bis vor kurzem eben noch integriert waren in der alten Münze in der 90s-Ausstellung. Unter anderem auch dieser tolle Turntable, wo man sich die Love Parade-Hymnen der vergangenen Jahre anhören kann. Aber auch diverse andere Plakate und eben Dinge, die einfach Dr. Motte zusammengetragen hat. Und die große Idee, eben das Fundraising als Fundraising zu machen, um zu eruieren, soll es wieder eine offizielle Love Parade in Berlin geben, und zwar mit Dr. Motte sozusagen als Spiritus Rector. Das stellt er so als Frage in den Raum und hat dazu einiges sich überlegt, was auf jeden Fall diskutierenswert und interessant ist. Da werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten oder sogar in der nächsten Ausgabe ausführlich drauf eingehen. Und Termin gibt es noch keinen. Also ich habe ihn auch gefragt, wird es 2020 überhaupt möglich sein? Da sind noch große Fragezeichen. Hängt davon ab, wie sich diese Fundraising-Aktion weiterentwickelt.
Auf jeden Fall finde ich die Idee sehr originell und das Modell auch. Die Idee, eine Love Parade nochmal ins Leben zu rufen, ist zum einen natürlich nicht ganz neu, zum anderen hochgradig umstritten, aber genau darauf werden wir dann nochmal detailliert eingehen und wir werden auch nochmal fragen, wieso eigentlich eine Love Parade? Es gibt doch schon eine sowas ähnliches wie eine Love Parade in Berlin, aber dazu kommen wir nächstes Mal. Stefan, wir müssen beide los. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank für das tolle Interview und bis zum nächsten Mal.
Schöne Grüße, alles Gute euch und happy raving.
Alles klar, ciao.
Das war Electronic Germany, der Podcast mit EastEnders und Christian Arndt.